herzlich willkommen bei Talk and Vibe, dem Podcast, in dem wir verschiedene Themen und Trends der digitalen Welt ansprechen und mit einem Gast oder Experten so ein bisschen drüber reden und uns Einblicke in das Thema genauer geben lassen. Heute mit dem altbekannten Dennis.
Hallöchen.
Und Gavin.
Hallo.
Wir wollen heute mal ein bisschen auf das Thema Pokémon, also die Karten, das Trading Card Game, das Sammelkartenspiel eingehen. Und das ist momentan auch sehr aktuell, sehr im Hype oder viele Leute kaufen es momentan. Aber bevor wir ganz genau darauf eingehen, warum ist es so beliebt oder im Hype, darf der Gavin sich erstmal vorstellen und vielleicht ein bisschen was zu sich erzählen.
So, ja. Hallo, mein Name ist Gavin. Ich komme aus Frankfurt und bin derzeit 26 Jahre alt. Mit dem Pokémon bzw. mit dem Trading Card Game, also das Abkürzungs TCG, habe ich mich vor circa 7 Jahren befasst. Also ich spiele das Spiel, ich bin Händler quasi, ich bin Spieler, ich bin auch gleichzeitig auch Sammler des Trading Card in Sachen Pokémon und Yu-Gi-Oh! Aber wir sprechen heute eher über Pokémon und bin seit 5 Jahren gewerblicher Händler, verkaufe auf mehreren Plattformen und vor kurzem hat es auch angefangen mit dem Pokémon Livestream. Ja, so viel dazu zu mir.
Ja, also wundervoll. Dennis, willst du weitermachen?
Ja, genau. Erzähl uns doch mal, wie du zum allerersten Mal eigentlich in Kontakt generell mit diesem Trading Card gehst. Yu-Gi-Oh! Schon mal vorab, ist auch ein anderes Sammelkartenspiel. Davon weiten wir aber heute ab, weil heute geht es halt wirklich um die Thematik. Und wie bist du das erste Mal auch vielleicht als Kind gerade in Kontakt mit dessen gekommen und hast dann diese Empathie und schon diesen Sammelaspekt gerade kennengelernt?
Ja, ich meine, es war ja quasi auch damals dieser Pokémon-Hype, 1999 hat es angefangen. Ich war damals 4 Jahre alt. Das gab ab und zu hat mein Vater mir Booster Packs gekauft, also Päckchen quasi gekauft, die Karten. Mein Bruder war damals jetzt auch 10 Jahre älter als ich und hat dann auch für sich auch ein paar Karten gekauft. Und so hat es auch bei vielen, vielen auch angefangen früher. Also da ist ja das verbindende quasi Nostalgie, also das ist ja quasi Nostalgie bei den meisten Leuten, die jetzt gerade wieder im Hype zurückkommen. Und ich gehöre quasi auch zu den Leuten. Und so hat es auch angefangen und die Leute, die jetzt gerade reingekommen sind, war es auch bei mir so, vor 3 Jahren bin ich dann quasi auch wieder ins Pokémon Trading Card Game, also zu den Karten, wieder zurückgekommen.
Ich meine, was ich fairerweise zu mir sagen muss, meine Eltern haben mir damals viel Pokémon-Karten gekauft, aber ich hatte ein komplettes Panini-Album zur Fußball-WM. Aber dafür finde ich es jetzt umso cooler.
Und die Dinger, die also, man geklatscht hat, also ich weiß nicht, wie es bei eurem Schulhof war, aber bei uns hat man die dann immer irgendwie so entweder geknickt oder so gelassen, dann immer diese Stapel aufgebaut und dann immer mit Hand auf Karten geschlagen. Mit drin hast du die.
Was bei mir zu. Keine Ahnung, nein. Aber wie gesagt, zum Thema Pokémon. es ist ja jetzt, ich glaube, das ist auch so das Spannendste, wie ich auch so jetzt persönlich da dran gekommen bin in letzter Zeit. Also viele große Livestreamer im Internet haben ja jetzt damit angefangen und es ist ein regelrechter Hype, es wurde ziemlich begehrt, auch in den sozialen Medien, im Internet. Kannst du dir erklären, warum das so gekommen ist oder ist es eigentlich, ist es durch Internetpräsenzen so groß geworden, das Thema?
Ja, das wird jetzt erstmal, glaube ich, ein bisschen, die Frage wird jetzt ein bisschen länger da und jetzt beantworten. Mhm. Also es ist ja quasi so, 1999 war jetzt quasi der Hype in Amerika, in Europa. Pokémon wurde quasi veröffentlicht 1996 in Japan und 3 Jahre danach kam es halt zu uns rüber mit den Karten, mit den Videospielen. Und irgendwann ist der Hype quasi nach 2-3 Jahren, 2002, das ist quasi dann ein bisschen abgeflacht. Und es kam dann irgendwann wieder zurück, 2016. Es hat damit angefangen, kennt ihr bestimmt auch, Pokémon Go, ja. Wo jeder rausgekommen ist mit den Pokémon Go an seinem Handy. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Leute wieder reingekommen in Pokémon. Und es hat sich quasi dann, die Leute haben sich dann quasi wieder erinnert an das an Pokémon Nostalgie vor 20 Jahren. Leute wurden ein bisschen älter, hatten mehr Geld daraus. Und dann 2018 gab es da auch noch, war quasi noch ein Highlight, da kam der Pokémon-Film raus, Pokémon Detektiv Pikachu, kennen wahrscheinlich auch einige. Pokémon hatte, genau, Pokémon hatte sehr, sehr viele, ja, wie so einen kleinen Aufschwung. Und irgendwann, ja, nach 2020 gab es ja diese Phase, wo ja, Leute nicht mehr rausgehen können, wegen der aktuellen Lage, haben sich ein bisschen erinnert, kramen dann ihre Sachen raus und es hat dann auch bei mehreren großen Influencer, zum Beispiel YouTuber wie Logan Paul hat es angefangen. Er hat gemerkt, Pokémon-Karten steigen. Pokémon-Karten sieht man quasi mehr als Investment. Also viele kleine, es ist ja auch nicht nur er, es waren mehrere kleine YouTuber, die auch, also kleinere in dem Sinne von circa 100.000, 1 Million in dieser Größe, haben dann auch damit angefangen, mit Pokémon zu investieren, in Pokémon. Ja, das hat sich dann so irgendwann etabliert, dass es quasi jetzt Ende 2020 bis Anfang Jahre 2021 jetzt in die Höhe geschossen hat. Und das ist ja quasi auch in Deutschland jetzt so. Die Deutschen fangen jetzt auch damit an.
So zur Verdeutlichung, kannst du uns mal so eine Zahl nennen von Kosten her von irgendeiner Karte, wo der Preis so abstrus ist, wie man sich eigentlich nur vorstellen kann, damit die Leute sich vorstellen können, von welchen Zahlen und Investments wir hier eigentlich sprechen, von Sammelkarten. Wir sprechen von 20 Jahren.
Von 20 Jahren. Wir können es ganz, ganz einfach machen. Das Base Set First Edition, also quasi das allererste deutsche, sagen wir reden von Deutschen. Wir reden vom deutschen, von der deutschen Box das allererste Päckchen, quasi von den Sammelkarten. Und das hat damals vielleicht 4 Euro gekostet.
4-5 Euro damals dann schon.
Genau, dementsprechend diese Box, in einer Box sind ja 36, das kann man ja ungefähr sich ausrechnen, sagen wir mal 100 Euro im Rabattgebiet dann. Jo. Also 100 Euro eine für eine Box. Und ja, derzeit ist es halt so extrem geworden, dass diese Box jetzt ungefähr circa 45.000 wert ist. Also 100 Euro auf 45.000 Euro in circa 22 Jahren hat sich dieser Preis entwickelt.
Jetzt dann nochmal dazu, was wäre so eine Karte? Vielleicht nehmen wir mal nicht die teuerste. Sagen wir mal so im mittleren Segment, was da so eine Karte wert sein kann. Wenn man da so ein bisschen Glück hat.
Reden wir mal von einer häufigen, also einer relativ häufigen Karte, die man ziehen kann. Ich meine, die Starter zum Beispiel, also die Pokémon sind ja angelehnt auf das Videospiel quasi. Und es gibt quasi mehrere kleine, die man häufiger ziehen kann. Sowas wie Bisasam, Shiggy, Glumanda oder auch das Pikachu, was sehr, sehr, was die meisten bestimmt schon mal gehört haben, ein Pikachu.
Sieht man relativ
häufig. Und ja, das ist ja quasi das Maskottchen von Pokémon, richtig. Pikachu. Wenn man die ziehen kann, also damals, ich weiß jetzt nicht, was der Wert damals war, vielleicht nicht mal 50 Cent, nicht mal so ein Euro wert. Und momentan kann man diese Karte, wenn man die frisch aus dem Booster rauszieht, würde ich sagen, um die 200 Euro ist die wert.
Das ist schon krass. Also ich habe mich ja jetzt auch natürlich nicht so tiefgehend wie du damit auseinandergesetzt, aber so was ich mitbekommen habe, dass diese Influencer, wie sie auf Neudeutsch heißen, dann, also mit diesen deutschen Boxen wurde viel in Deutschland gemacht, aber also so wie ich das mitbekommen habe, ist der Preis immer sprachenabhängig. Man kann sich zum Beispiel eine portugiesische Box kaufen, die ist aber nicht weltweit nicht so begehrt. Und diese erste Box, also die erste Edition, die rauskam in Amerika, die sich dieser Logan Paul, dieser Influencer, gekauft hat, die hat ja 300.000 US-Dollar gekostet. Ja. Davon kaufen sich Leute ein Haus. Also das ist schon krass, aber es ist, wie gesagt, ein Investment, weil es nur begrenzt verfügbar ist.
Genau, also das ist halt jetzt quasi jetzt was anderes. Ich habe jetzt quasi ein einfaches Beispiel genommen, weil bei Logan Paul ist es ja quasi auch, er verkauft ja auch die Sachen dann auch für einen gewissen Bonus, auch für seinen Status. Und ja, das ist halt so momentan sehr, sehr auch schwierig. Die Preise haben sich sehr, sehr, sehr stark nach oben entwickelt. Gerade wegen der Situation, dass viele Leute einfach ins Pokémon-Game reingehen wollen, in das Spiel reingehen wollen. Und jeder auch diese Sachen sind sehr, sehr, wie gesagt, limitiert quasi. Man hat diese Sachen, gibt es so gut wie gar nicht mehr. Und je mehr Boxen aufgemacht werden, desto weniger sind da. Und die Karten sind ja quasi in dem Besitz von den mehreren Leuten und die sind dann quasi nicht mehr zugänglich. Und dementsprechend entwickeln sich Preise auch nach oben. Genau.
Verdammt. Jetzt habe ich schon wieder ein Brainlag wie sonst was. Nee. Und zwar findest du gerade, aufgrund der aktuellen Situation ist das alles ja auf so ein utopisches Hoch gestiegen, was die Preise angeht. Meinst du irgendwann, nehmen wir mal an, obwohl diese ganze limitierte Geschichte sich ja abbaut, umso mehr geöffnet wird, gibt es da nochmal irgendwas so, deiner Meinung nach, so als konnten sich irgendwann wieder ein tiefes oder zumindest einen dezenten Abstieg, wenn unsere ganze aktuelle Situation vorüber ist, oder wird es irgendwann in diesem Hoch so ein Plateau erreichen?
Ich verstehe, was du meinst. Also es ist halt, viele reden ja darüber, viele sprechen von einer Blase quasi. Viele investieren in Pokémon, obwohl die quasi eigentlich keinen Bezug dazu haben und wollen Geld machen. Und viele wissen dann quasi, dass diese sehr viele Leute wahrscheinlich nach einem Jahr oder nach ein, zwei Jahren, das ist ja, wie gesagt, ein Thema, das ist ja, kann man ja quasi mit Aktien vergleichen, man weiß nie, was da jetzt passiert.
Alles so ein Börsenspiel
gerade. Mehr nach oben, mehr nach unten geht, das weiß man leider nicht, nur viele spekulieren darauf, dass es im nächsten Jahr, wenn der Hype quasi aus einem Grund abgefahren ist, dass die Leute ihre Sachen verkaufen wollen und dann da quasi die Preise ein bisschen nach unten fallen werden. Mhm. Und das ist, was viele sagen. Man weiß aber nicht, keiner hätte sagen können, dass was jetzt gerade passiert, dass die Preise so in die Höhe schießen gehen. Und es geht ja immer noch weiter. Es ist ja so, dass es werden ja monatlich, beziehungsweise jede Woche, jeden Tag, jede Stunde neue Rekorde gebrochen von Verkaufszahlen. Also es gibt Karten, die sich zum Beispiel das allergrößte Beispiel ist ja zum Beispiel das Glurak, was jeder ziehen möchte. Das Glurak, das ist quasi auch das, würde ich sagen, das beliebteste Pokémon beliebteste Pokémon in einem Kartenspiel. Oder generell auch. Und da gibt es das allererste First Edition, also die erste Auflage in englischer Sprache. Von einer bewerteten, es gibt ja noch die Option, die Karte noch zu bewerten, von einer angesehenen Firma, einer Grading-Firma. Das heißt, man bewertet die Karten von 1 bis 10 in dem Zustand. Und es ist, bei der 10 ist natürlich die beste Bewertung. Und es gibt da, letztes Jahr war es noch der Verkaufsrekord bei 70.000, 80.000. Und jetzt ist es ja irgendwie schon auf 400.000 sogar auch noch schon gestiegen. Boah. Werden täglich, wöchentlich, monatlich immer Rekorde gebrochen. Es gibt auch ganzen, auch der Rapper Logic hatte das damals auch für 250.000 gekauft vor circa im Oktober oder im September war das, glaube ich. Bin mir nicht so sicher, bei dem Datum ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Aber man sieht, dass sehr viele Leute, sehr viele Stars sich quasi in das Spiel reinkaufen und ja, so entwickeln sich da die Preise.
Übrigens genau. Nochmal, das Grading kann man sich auch wirklich wie so ganz normale Grading-Agenturen vorstellen, wie sie das bei Unternehmen machen, nur wirklich halt diesem Sammelkartensegment. Die definieren halt eben unter bestimmten Kriterien, wie zum Beispiel, es gibt, glaube ich, das Zentrieren von dem Bild auf der Karte, die haben ja alle Ränder. Das Zentrieren ist halt noch ein ausschlaggebender Punkt. Ob Kratzer auf der Karte sind, es kann ja bei Fabrikatsfehler geben. Und genau, ja. Ich glaube, sowohl wie vorne und wie hinten und ob halt eben wirklich die Karte oder die Pappe, aus die sie einen guten Zustand generell hat. Das kann nicht echt oder porös und das wirkt sich dann alles dazu vielleicht nochmal generell zu diesen Kartenwerten. Es gibt ja verschiedene Auflagen von Karten. Es gibt ja einmal die Common, das heißt die Standardkarten, aber es gibt halt noch ein paar andere Aufdrucke, die halt dementsprechend einen größeren Wert haben. Wenn du die nochmal aufzählen könntest, selber nicht einmal so. Ich weiß nur, was noch eine Holo ist. Aber bei Reverse Holo hört es zum Beispiel auf. Es wäre nett, wenn du die auch schreiben könntest dann.
Es gibt ja, okay, so. Es gibt ja das Pokémon macht ja gefühlt jede Generation immer neue Raritäten oder also Generation heißt jetzt so im zweiten oder dritten Jahr gibt es die bringen ja quasi neue Pokémon raus und dementsprechend wollen die auch mehr ein bisschen Abwechslung haben, mehr Raritäten auch reinbringen. Es ist halt, es gibt sehr, sehr verschiedene Raritäten. Über, ich meine, wenn ich jetzt aufzählen könnte, das sind wahrscheinlich mehr als 20, 30 verschiedene Raritäten. Aber um es ganz einfach zu erklären, wir reden ja von dem Base-Set, wir finden von der ersten Edition, es gibt Common, also häufige Karten, es gibt Uncommon, also nicht so häufige Karten, dann gibt es noch Rares, die werden bezeichnet als seltene Karten und da gibt es noch die Holo-Karten. Das war damals ganz einfach, nur 5 verschiedene Raritäten, nicht so viel Aufwand, quasi, wie gesagt, Common, Uncommon, Rare, Holos, also 4 sind es, glaube ich. Genau, damals waren es nur 4. Und es kommen dann immer wieder neue, wenn man jetzt das aktuellste Set davon spricht, gibt es dann wahrscheinlich auch so ungefähr 10 verschiedene Raritäten in dem aktuellsten Set. Ist jetzt, es gibt natürlich dann, ist jetzt die ganze Folie quasi bedruckt von den Karten. Es gibt noch die, wenn man jetzt quasi ein paar Begriffe jetzt reinhaut, sowas wie Amazing Rares, es gibt so GX-Karten, V-Karten, also wirklich, es ist sehr, sehr breit. Pokémon will uns quasi mit den neuen Raritäten immer uns, ja, anheizen, die neue Raritäten zu kaufen. Also,
Was ich da mal kurz einwerfen muss für jemand, der keine Ahnung von was ist Holo, was ist Reverse Holo, die ganz normalen Karten haben im oberen Drittel, hätte ich jetzt mal gesagt, ein Bildchen, das ist das Pokémon, und im unteren Drittel, so grob aufgeteilt, eine Beschreibung, weil es ist ja auch ein tatsächliches Spiel. Es ist nicht nur eine Sammelkarte, es ist auch ein Spiel. Und Holo heißt quasi, dass das Pokémon mit einer Glitzerfolie, kann man das Glitzerfolie nennen? Mit einem Folienaufdruck, okay, dann perfekt, dann verziert wurde. Reverse Holo im Umkehrschluss heißt, dass alles außer dieses Pokémon-Feld mit dieser Glitzerfolie bedruckt wurde. Dass die aufkaschiert wurde. Und das lässt den Wert steigen.
Genau, kommt darauf an, je nachdem, wie selten ist es. Man kann nie pauschal sagen, dass eine Reverse-Holo teurer ist als die Holo-Karte oder dass eine bestimmte vollgedruckte, zum Beispiel, wenn man jetzt kurz vorbeischaut, zum Beispiel wie die vollgedruckten Karten wie V-Karten, also das sind jetzt die neueste Rarität, also beziehungsweise V oder V-Max sind ja quasi die neuesten Karten derzeit von der stärksten Form halt, wenn man so sagt. Die versuchen da mit ihren Spielmechaniken neue Leute reinzubringen, beziehungsweise das ein bisschen reinzubringen auch. Und man kann aber, wie gesagt, nicht pauschal sagen, diese Rarität ist teurer als diese Rarität. Es kommt natürlich auf die Nachfrage auch an. Es kommt dann auch, man kommt darauf an, wie selten auch die Rarität auch noch gedruckt worden ist. Also das kann man nicht genau so sagen.
Rarität, die schon seltener gehoben ist, wenn man in einem Set 3 verschiedene hat, in, sagen wir mal, dieser Regenbogen. Trotzdem eine mehr gedruckt als die andere.
Genau.
Sagt Pokémon jetzt zum Beispiel, dass wir haben, also der Ansturm, ich meine, die merken ja, dass jetzt mehr Leute die Karten kaufen. Sagen die jetzt zum Beispiel beim neuen Set, sie drucken mehr Packs oder definieren die eine Anzahl von Packs, also sagen wir kleine Zahl, aber 1 Million und wir drucken die 1 Million, dann ist diese Auflage durch, oder sagen die, okay, es kommen mehr, wir drucken jetzt schon 20 Millionen von Anfang an?
Also den Unterschied merkt man auf jeden Fall. Es gab eine Dürre im Jahr 2003 bis 2014 hat sich quasi, da war ja quasi Pokémon, vor allem das Kartenspiel nicht im Vordergrund. Also das haben wahrscheinlich viele vergessen. Und man kann nie, also Pokémon gibt keine offiziellen Zahlen an, die sie drucken, aber man kann es quasi durch viele, sehr, sehr, sehr viele Umwege diese unsichtbare Zahl herausfinden. Aber es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Und man kann aber sagen, dass sie seit 2016 viel, viel mehr drucken als in den vorherigen Zeiten. Also in dem Zwischenraum zwischen 2003 und 2000, ne, also quasi so eine Lücke, weil da die Nachfrage einfach viel zu klein war. Und ich glaube, Pokémon hat ja auch vor kurzem, vor circa einem Monat auch verkündet, die drucken mehr auf Nachfrage. Die merken, dass die Nachfrage sehr, sehr stark ist und die haben auch offiziell die Nachfrage zu sättigen. Und man kann auch sagen, wie gesagt, die aktuellen Sets sind viel, viel mehr jetzt vertreten, viel, viel mehr quasi im Markt oder viel, viel mehr vorhanden im Gegensatz zu vor 10 Jahren. Genau.
Ja, habe ich da nochmal eine Frage, weil ich habe mich extra mit jemandem auseinandergesetzt, der mir das so passiv erklärt hat. Denn wir schweifen doch mal ganz kurz nur in der nur beim Erwähnen auf das Yu-Gi-Oh!-Kartenspiel mal rüber. Denn bei Yu-Gi-Oh! Ist halt ein deutlich taktischeres Kartenspiel nur mal so da, im Gegensatz zu den Pokémon, soweit ich es auch. Und dort gibt es halt zum Beispiel die sogenannten Reprints später auch in Zukunft. Bedeutet also Neuauflagen von dem Originaldruck der Karte, den es damals gab. Und diese Reprints definieren auch später auch den Preis von den älteren Karten. Teilweise senken sie den halt extrem, weil diese Karten wieder, weil die Karten extrem darauf ausgelegt sind, dass sie gespielt werden und dementsprechend die alten nicht mehr benötigt werden. Gibt es in Pokémon eigentlich auch etwas so in diese Richtung, dass für Neuauflagen oder Neudrucke von alten Karten kommt, dass sie den alten Preis entweder behindern zu wachsen oder sie sogar in die Niesen treiben oder passiert da eigentlich gar nichts?
Also bei Yu-Gi-Oh! Weiß ich ja, dass die Karten neu gedruckt werden, weil es ist man kann so grob sagen, dass es zu 90% gespielt wird. Dementsprechend Karten, die jetzt die alt sind, bekommen Neudruck, also Neuauflage, die meistens sinkt der Wert. Bei Pokémon ist es jedoch so, das sieht man beim besten Beispiel, zum Beispiel, dass wir hatten 2016 quasi einen Nachdruck von dem Base-Set, von dem allerersten Edition, das heißt gerade Evolutions. Genau, 2016 kam das raus und es hat quasi keinen Einfluss auf das, auf die Preise von den vorherigen. Also Pokémon-Sammler sind wirklich da, also die Sammler sind da generell wirklich sehr speziell, dass die wirklich diese bestimmten alten Karten quasi wollen, weil wir wissen, 2016 wurde, wie gesagt, sehr viel gedruckt. Das Evolution-Set ist quasi man kann sagen, das Reprint des Base-Sets, des allerersten Sets, und man sieht halt, dass es quasi keine Auswirkungen hat auf die Preise. Weil das aktuelle Set, das Set Evolution 2016, was gedruckt worden ist, das ist halt, wurde sehr viel gedruckt und man sieht einfach, dass die Nachfrage von alten viel, viel begrenzter ist und dass dieser Reprint, dieser Nachdruck quasi keinen Einfluss darauf hat.
Der Nachdruck ist ja dann aber trotzdem gefragter dementsprechend, gerade wenn man weiß, dass die alten Geschichten sind und teilweise sogar für manche Geldbeutel nicht.
Ja, also genau, die Nachfrage ist zwar da, also Nachfrage ist, wie gesagt, ist halt eigentlich unsichtbar, jedoch sieht man halt den Supply, also die Ware sieht man ja ungefähr, wie viel es verfügbar ist, man kann es ungefähr abschätzen und die Leute, die sich wahrscheinlich die ganz, 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 ganz teuren Karten von damals, von vor 22 Jahren halt diese Sachen nicht kaufen wollen, weil das viel zu teuer ist, gehen die dementsprechend auf den Reprint quasi ein, auf den Nachdruck, zum Beispiel das Evolution. Das ist je nachdem, es kommt natürlich darauf an, wie jeder zu einem steht.
Also das Evolution habe ich mir ja gekauft. Also das genau, war, stimmt. das war ganz spannend. Und ich habe da ja auch was Nettes draus gezogen. Also ich hatte gemacht, Glück. Ja, ich habe Profit gemacht so ein bisschen, ja. Da ging es mir auch, das war so mein erstes Abtasten mit dem Spiel. Man muss fairerweise sagen, man kann es nicht man zählt Mau-Mau-Karten vergleichen, so Preis von einem Booster, sondern da kostet das Booster, was habe ich bezahlt, wahrscheinlich schon 20 Euro für die Karten, 5 oder 6 Karten, ja. Also es ist schon viel Geld, gerade jetzt auch in der jetzigen Zeit, denke ich mal, aber es ist natürlich, also ich habe das lieber gemacht, als dass ich mir hätte so ein Base-Set-Booster leisten können.
Genau. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute, dass die Nachfrage zum Beispiel bei dem Evolution, was du selber aufgemacht hast, ja natürlich viel höher ist, weil es quasi dem Geldbeutel entspricht. Mhm. Man sieht ja, dass Base Set quasi das allererste in Deutsch, wir reden von der deutschen Auflage, das ist ja ein Päckchen kostet ja gefühlt, also wenn man es von einer, wenn man ein Päckchen kaufen möchte, dass da jetzt, also jetzt von einem, wenn eine Box jetzt quasi geöffnet wird und jemand sich in diesem Päckchen einkaufen möchte, dann würde es das über 1000 Euro kosten für ein Päckchen und das sind 10 Karten dran. Deswegen, das entspricht quasi den meisten nicht das Geldbeutel und deswegen greifen die zu eher zu den günstigeren Alternativen, zu den neueren auch Alternativen und deswegen dementsprechend, ja, das ist ja halt quasi so, ergibt sich quasi auch die Nachfrage und auch die, den Nachdruck quasi, dass die Leute dann einfach lieber zu den neueren Sachen, die sich dem Geldbeutel entspricht, ja, wollen sich da lieber anpassen.
Da können wir gleich direkt auf dieses etwas bösere Thema umsteigen, denn wir sprechen ja hier von Zahlen, die sind ja teilweise utopisch. Für manche für so einen Spaß gar nicht mehr erreichbar. Und dementsprechend gibt es halt einige, die davon versuchen, einen Profit zu ziehen. Bedeutet also, die bescheißen. Es gibt viele Leute, die bescheißen, die meinen halt entweder so ein Basisset zu haben, beziehungsweise besitzen das sogar, aber wissen, in Anführungszeichen, was da drin ist. Es gibt nämlich bestimmte Scam-Methoden. Das bedeutet, Leute benutzen Verfahren, diese Karten, auf die wir gleich kommen, diese Verfahren, diese Karten definieren, beziehungsweise zu wissen, in etwa, was da drin ist, um halt non-profitablen Päckchen einfach weiter zu verkaufen. Oder gar sogar die Dinger, ich sag mal, selbst zu machen. Und dazu kommen wir dann jetzt. Dann Gavin, erzähl uns doch mal, was für Verfahren es gibt, wie Leute eigentlich gerade bei diesem Segment einen bescheißen können. Da muss man krasses Bescheißen sagen, weil das geht um verdammt viel Geld. Gerade wenn sie sich auch zum Beispiel was ansparen. Es gibt Leute, die sagen so, weißt du was, 1000 Euro für meine Kindheit, die nehme ich mir jetzt einfach mal, weil ich mir die angespart habe, diesen kleinen Moment. Später kriegen die dann Rotz raus.
Ja, ich würde sagen, nach den circa 7 Jahren Erfahrung musste man natürlich sehr viel einstecken, beziehungsweise man hat sehr, sehr viel gelernt davon oder auch gehört von anderen und dementsprechend kann ich euch da ein bisschen so, ja, einweihen. Es gibt natürlich mehrere Verfahren zum Beispiel. Das ganz, ganz typische ist natürlich das Fälschen der Karten, beziehungsweise Fake-Karten zu verkaufen. Die fliegen halt meistens auf, wenn Leute da genauer nach Bildern fragen oder halt, dass die Fakes meistens nicht gut genug sind und dass die dann quasi nur die Ahnungslosen, die halt quasi neu in der Materie sind, da Profit zu bekommen. Also das ist nicht eine Methode. Fake-Karten, es gibt verschiedene Fake-Packs, also gefälschte Karten. Viele nennen es auch als Proxy. Das ist halt, keine echten Karten, quasi einen Nachdruck, was quasi keinen Wert hat.
Irgendeiner hat sich gedacht, die neu und verkauft die dann einfach so.
Genau. Es gibt ja so Seiten wie Wish oder sowas. Also
da gibt es die auch. Ich muss nach dem Podcast gucken, ich habe es auf Wish Pokémon.
Habe ich schon geschaut, ja, gibt's tatsächlich.
Ja.
Wurde mir vorgeschlagen.
Genau. Es gibt dann noch Methoden wie das Wiederverpacken von, das Wiederverschweißen von den Päckchen oder, also jetzt reden wir von OVP-Produkten, also von geschlossenen Produkten. Es gibt halt quasi Methoden, dass man die wiederverschweißt, indem man einfach eine Box mit irgendwelchen Sachen reintut. Das ist auch eine Methode, da was zu machen. Das ist halt momentan sehr, sehr schwierig auch. Also es gibt, je mehr Nachfrage es zu diesem Set gibt, desto mehr Leute denken, dass man daraus einen Profit rausholen kann, wenn man diese Sache verkaufen kann. Das sieht man auch bei, so Marken wie Adidas, diese ganzen Fake-Marken oder die ganzen, es gibt ja auch in diesen allen Branchen, wo eine starke Nachfrage ist, gibt es natürlich auch Fälschungen. Und das ist auch dementsprechend auch bei Pokémon so. Auch bei Pokémon-Karten ist es einfach so, dass es sowas passiert. Dann gibt es auch noch andere Methoden wie Päckchen, einzelne Päckchen.
Da mal dazwischen gegrätscht. Wenn ihr Verdacht habt, dass eure Karten falsch sind, so wie ich das jetzt in meiner kurzen Zeit gelernt habe, sucht euch eine Karte raus, auf die ihr absolut verzichten könnt und reißt in der Mitte durch, richtig? Und da muss ein schwarzer Strich sein, oder habe ich das jetzt, oder ist das falsch?
Das ist jetzt quasi die Notlösung. Also meistens kaufe meistens immer von einer Serie, also ich lege den meisten immer ans Herz, kauft von einer seriösen Quelle. Meistens sind die ganzen größeren Händler sind absolut vertrauenswürdig, also die ganz, ganz größeren, die wissen einfach, die sehen diese Karte, die sehen ein Päckchen, die sehen eine Karte, die sehen eine Booster-Verpackung, also ein Päckchen, eine komplette Box und sehen, dass es gefälscht ist, weil es einfach nicht stimmt von den Merkmalen, von den Verpackungen, von den Farben, man merkt es einfach. Und meistens ist es halt so, dann will man natürlich auf die, also die Händler haben ja, meistens ist es so, dass die Händler ihren Aufpreis verlangen, dann will man natürlich auch von den privaten Händlern kaufen, weil die ja wahrscheinlich, bei denen ist halt ein bisschen meistens auch günstiger so. Da muss man halt natürlich aufpassen, also wie man da, da muss man natürlich auf die Kriterien achten, woher kommt die Sache, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt bei 5 bis 10 Euro Packs jetzt da sich die Mühe gibt, Sachen wieder zu verschweißen oder sich da die Mühe geben, wirklich Packs sich zu drucken oder so. Das passiert selten, aber passiert.
Bevor wir dann zum Abwiegen kommen, könntest du vielleicht noch so ganz kurz sagen, so die Eigenschaften, worauf man gucken sollte bei einem Kauf, gerade wenn es um diese zum Beispiel der Händler, so ein Großhändler, das ist zum Beispiel eine seriöse, was ungefähr dann noch, wenn man dann so auf Suche ist, weil es hat ja nicht jeder Händler daran auf auch wenn du suchst. Weil du zählst ja zum Kleinhändler, wenn jetzt ohne das Böse zu meinen.
Würde ich sagen.
Du bist ja trotzdem ein seriöser Händler, sonst müssen wir es auch diesen Abend nicht offenlegen, davon abgesehen. entsprechend. Genau, erzähl mir. Was gibt es denn sonst noch so für Kritik?
Es gibt mehrere Methoden, das irgendwie quasi zu umgehen. Natürlich auch, wenn es, je teurer ein Produkt ist, desto mehr Bilder braucht man, desto mehr muss man auch vergleichen, desto mehr, man muss auch wissen, ob diese Person das auch hat. Ich würde auch empfehlen, bei Produkten über, sagen wir mal, 200 Euro, 100 Euro, muss ich auch Nachweis haben, dass diese Person das auch hat, indem man das einfach einen Timestamp macht, also das heißt, seinen Namen draufschreibt mit dem Datum, es ist quasi schon ein Nachweis, dass diese Person das hat. Und natürlich muss man auch darauf achten, auf welche Plattform das auch man das kauft. Also meistens kann man jetzt sagen, auf eBay, es gibt auch noch eine sehr, sehr bekannte Plattform wie cardmarket.com. Das ist ja so, die sind ja quasi Mittelsmänner, das heißt, man verkauft, man stellt Sachen rein in dieser Plattform und alles muss echt sein. Wenn es nicht echt ist, wenn eine Person eine falsche Sache verkauft, dann greift quasi Cardmarket als Support ein und die klären das quasi. Dann gibt es noch sowas und dasselbe wird auch bei eBay quasi auch stattfinden. Man hat ja quasi den Käuferschutz mit PayPal. Und dann sieht man auch, da muss man auch noch, vor allem auch noch Bilder schicken, also man ein Bild quasi posten, um das überhaupt zu verkaufen.
Mal eigentlich Bilder anfangen.
Genau.
Wir reden übrigens von dem richtigen eBay, nicht eBay Kleinanzeigen. Bei eBay Kleinanzeigen kann euch jeder über den Tisch ziehen. Mir ist es noch nicht passiert, das haben sie sich nicht getraut, als ich vor denen stand, aber nein, nicht das eBay Kleinanzeigen.
Ein Kumpel.
Genau, eBay
passiert, ja. Tatsächlich, letztens.
Ja. Also bei eBay Kleinanzeigen kann ich auch noch einiges sagen. Also eBay Kleinanzeigen ist ja da, dass er ja wirklich, man muss ja sagen, eBay Kleinanzeigen hat ja quasi auch jetzt so einen Käuferschutz eingelegt, dass die quasi das Geld einbehalten. Wenn man da sich wirklich umschaut, merkt man nach circa ein, zwei Wochen, dass da diese Fakes, diese Fälschungen, da wird man ungefähr ein Gefühl haben. Und es ist halt so, wie will ich das so sagen? Also eBay Kleinanzeigen war damals so eine Sache, es ist natürlich ein bisschen weniger, also in der Regel sollte es weniger werden, weil die quasi Leute darauf Erfahrung sammeln, aber durch diesen ganzen Hype werden es immer wieder neue Leute geben, die sich dann damit befassen, mit den Fakes, mit den Fälschungen, mit den Scams, mit den Sachen halt, die dann quasi sagen, ahnungslose verarschen, wie du es gesagt hast.
Okay. Zu der Geschichte nun mal. Freundin hat ihre Switch verkauft und hat ihr Animal Crossing Spiel drin. Da hat sie den angehauen nochmal und sagt, ey, yo, ich habe mein Spiel drin verkauft. Sagt er als kalt, nö, hab ich schon jemandem anderen verkauft. Lass weg. So, Geld für Switch bekommen, aber für das Spiel for free. Auch nicht schlecht.
Ja, passiert. Aber kommen wir nochmal kurz zum Abwiegen, denke ich mal.
Ja, genau. Jetzt können wir hier.
Genau. Genau, abwägen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Päckchen. Es gibt ja auch Päckchen, die quasi keine. Wir haben ja das Seltenheits darüber redet. Also es gibt ja Holos und Rares und Commons und so. Und es ist ja nicht. Wir reden jetzt quasi von den Base-Set-Sachen. Es gibt in jedem Päckchen ist ja nicht garantiert, eine Holo zu ziehen. Und es gibt bestimmte Päckchen, wo einfach nur keine Holos sind. Und durch diese Folie wiegt diese Karte in ganz, ganz kleinen Milligramm von, wir reden jetzt von 2 Kommastellen dahinter, reden wir, dass diese Holos ein bisschen mehr wiegen. Und bestimmte Packs kann man abwiegen. Und das ist auch quasi so eine halbe Scam-Methode, würde ich sagen, dass man einfach quasi Sachen, Packs, die leichten Packs, also die, wo keine Holo garantiert ist, so verkauft an die Leute. Das ist quasi auch das, ja, quasi Betrügen. Und da muss man auch aufpassen, das ist auch ein bisschen schwierig, da muss man auch sagen, da muss wirklich der Trusted Level, also das Vertrauenslevel von einem Händler schon groß genug sein, dass diese Händler das nicht machen. Und man kann davon ausgehen, bei einem Pack über 100 Euro, das, was man online findet, ist meistens schon abgewogen, also beziehungsweise, dass diese Person schreibt hier, dann will man schon wissen, also meistens ist es so, man möchte ab einem 100 Euro Betrag von einem Päckchen wissen, ob das abgewogen ist oder nicht. Und bei neueren ist es so, ja, das ist halt ein bisschen schwierig, da zu sagen, hier, ist es abgewogen oder nicht. Da muss man sagen, hier, das sieht man auch meistens vermehrt, auch wenn zufällig die neuen Packs viel, viel günstiger sind in Relation von den Händlern, dann, ja, geht man davon aus, dass es abgewogen ist, aber so, sagen wir zu 90%, 95% ist es halt so.
Warum ist es jetzt?
Wir reden, ja, also abwiegen ist es ja quasi, muss man sagen, also wir reden jetzt quasi von deutschen Produkten. Deutschen Produkten ist es vermerkt, dass man diese abwiegen kann, weil die einfach, oder was war die Frage nochmal?
Warum sind die neuen Produkte, neuen Karten jetzt so schwer abzuwiegen?
Sind die eigentlich nicht, also was wir reden von deutschen ist es abwiegbar. Also deutsche Produkte, beziehungsweise europäische, also jetzt wir reden nicht von englischen Karten, deutsche, französische, italienische Karten sind, also von den Päckchen sind abbiegbar, weil die einfach viel schwerer sind. Weil in einem Pack ist eine Holo und die sind dementsprechend schwerer, die sind wertvoller. Und es gibt Händler, die quasi, Händler, Privathändler, diese abwiegen und dann quasi die Non-Hits, wo nichts drin ist, quasi dann verkaufen. Und die sind schwer, nicht abwiegbar. Also die sind abwiegbar. Wir reden jetzt speziell nur von den europäischen Produkten. Also jetzt, wie gesagt, Französisch, Deutsch, Englisch, nicht Englisch, sondern jetzt gehen wir zu den englischen Sachen.
Ja, genau.
Englisch ist seit 2016 ist es nicht abwiegbar.
Aha.
Weil die da quasi so eine, es gibt da bestimmte, bei jedem Booster, bei jedem Päckchen eine Codekarte, die kann man quasi einlösen und das online spielen, das Pokémon TCG. Trading Card Game kann man online spielen und die wiegen in jedem Booster unterschiedlich.
Ah, smart.
Wir reden jetzt von den Deutschen, das ist ja ein deutscher Podcast. Ja, deutsche Karten werden auch meistens auch bei Müller, bei GameStop oder Kaufhof angeboten, auch in Spielläden. Meistens so, dass die deutsche Sachen anbieten. Und das, wir reden jetzt in dem Fall, deutsche Sachen sind dementsprechend auch abwiegbar, beziehungsweise die schlechten Karten sind quasi, können potenziell schon abgewogen sein oder auch im Internet auch.
Aber findest du eigentlich gerade auch, weil die Ami-Karten jetzt auch nicht abwiegbar sind oder schwerer auf jeden Fall dessen, weil die halt eben diese extra Pappkarten da drin haben, findest du, das definiert auch den Wert, weil es halt eben gerade auch so schwierig ist, die mal zu scannen?
Diesbezüglich? Ja, also ich würde sagen, englische Produkte sind auch ein bisschen, man sieht ja den Unterschied auch, die Anpreisung auch, dass englische bisschen teurer sind auch. Weil die Sachen auch generell in Amerika produziert werden, die Karten. Und man sieht einfach, weil das quasi nicht abwegbar ist. Und
Ich meine, das ist natürlich auch so, dieses Bewerten der Karten von so einem Service, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, findet auch in Amerika statt und dadurch ist ja nochmal ein enormer Preissprung zu erreichen, wenn sie gut bewertet wird. Und das geht tatsächlich auch nur bei den renommierten quasi Bewertungsunternehmen, auch nur mit englischen Karten, außer man hat diese allerersten Karten, die es damals gab, in Deutsch. Alle danach werden nur von, so wie ich das mitbekommen habe, deutschen Grading-Unternehmen bewertet. Und die sind jetzt nicht so begehrt. Also bei den Sammlern ist dieser Aufkleber, in der die Karte wird dann quasi in eine Box gepackt, in so eine dünne Box, dass der nichts passiert. Man bekommt sie zurück mit einem Aufkleber drauf. Wie wurde die Karte bewertet? Und das ist natürlich nochmal wert, weil man dann auch weiß, okay, man kauft wahrscheinlich keine Scam-Karte. Sie wurde offiziell angeguckt und man kann den Preis nicht an der Sehleistung des Verkäufers definieren, sondern ich glaube bei einem von einem Institut.
Scope oder mit so Lupen und so ein Kram wirklich exakt und glaube ich messen auch die Ränder nach teilweise. Ich glaube natürlich mit so einer gewissen Toleranz, ne? Weil nicht jeder Druck ist halt perfekt. Aber das hast du dazu noch, wenn wir schon beim Graden sind. Ein Kontrast zu einer Karte, die, wenn die richtig gut, oder sagen wir mal wirklich die 10 gegradet hat, es gibt immer eine Wertung von 1 bis 10, außer bei einer Grading-Agentur, da kriegst du, glaube ich, noch eine schwarze Badge, also so ein schwarzes Banner, wenn die Oberperfekt perfekt ist. Hast du einen Kontrast, wenn du eine Karte jetzt so aus dem Booster ziehst, die lässt du nicht graden, wie viel Wert die hat, und wenn die jetzt aber, sagen wir mal, die PSA, das ist so gegen der Westmann so die 10 graden lässt. Was für eine Preisdifferenz ergibt sich dann? Dadurch, dass man weiß, dass sie zertifiziert perfekt ist eigentlich.
Okay. Es gibt halt, wir reden jetzt quasi von den angesehenen Firmen. Es gibt natürlich auch in Europa sehr viele kleinere Firmen, auch deutsche Firmen so. Aber wir reden jetzt von PSA, das ist die quasi PSA und BGS, Beckett. Yes. Also diese zwei größten Grading-Unternehmen, die werten auch nicht nur Pokémon, natürlich auch andere Sachen, andere Karten, aber wir reden jetzt von Pokémon aus. Diese zwei Firmen sind sehr, sehr angesehen und dementsprechend auch haben auch einen Preisanstieg. Pauschal kann man es leider nicht sagen, wie viel mehr das wert es hat. Es kommt natürlich auf die Popularität bzw. auf die Pop-Anzahl. Das heißt, wie viele Neuner gibt es in Relation zu den Zehnern? Wie schwer ist das Set zu graden? Also es gibt ja bestimmte. Zum Beispiel, wir reden jetzt von 2016, das Evolution, das wurde sehr, sehr schlecht gedruckt. Obwohl das nicht so lang so alt ist. Wir reden jetzt von einem Glurak, das PSA 10 mit der besten Bewertung in Relation zu PSA 9 Bewertung. Aktueller Stand ist halt so, das kann ich jetzt aus dem Bauchhaus wahrscheinlich sagen, die PSA 10 ist circa, sagen wir mal, 4.000 bis 5.000 Euro wert derzeit. Und die 9er ist in Relation nur circa 500 Euro wert.
Wow.
Also das Zehnfache. Weil das Set wurde quasi schlecht gedruckt. Aber wir reden jetzt, dann gibt es noch andere Beispiele, zum Beispiel wie die neuen Sets, wie, ja, sagen wir mal, Farben oder sagen wir mal, Weg des Champs. Da gibt es ja auch einen Glurak. Wir reden jetzt nur von Gluraks. Das ist ja quasi unser Fan-Favorite in generell. eine unbewertete Glurak ist ungefähr das schwarze Glurak, das shiny Glurak, das schimmernde Glurak ist ungefähr, sagen wir, 300 Euro wert. Bewertet, die ist relativ nicht so schwer zu bewerten, also weil die Druckqualität in diesem Set relativ gut war. Hat quasi in einer 10er Bewertung kaum einen Wert, also schon einen Wertanstieg, circa von, reden wir von 700 Euro, das heißt quasi fast das Doppelte. Wenn es ein Neuner ist, was meistens, also was ist es, wenn man das Pack frisch aufmacht und die Karte zieht, ist es quasi eigentlich meistens ein 9 oder ein 10 von den neuen Sets, von den ganz, ganz neuen Sets. Wie gesagt, 300 Euro unbewertet und in der 10er Bewertung ungefähr 600 bis 700. Also meistens tendiert er zwischen 700.
Und von dem Profit muss man, wenn man es von Deutschland losschickt. Ich habe auch eine recht gute Karte gezogen. Da war ich auch froh drum. Da überlege ich auch noch, ob ich die jetzt graden lasse. Wobei, warum eigentlich nicht? Das ist auch eine englische Karte. Man muss dann immer noch mal gedanklich $100 abziehen, die das Grading kosten. Aber da ist auch schon der Versand mit drin. Außer ihr kümmert euch selber um den Versand. Aber ich glaube, da ist... Ich glaube, die Erfahrung habe ich nicht, um da jetzt Späße mitzumachen, glaube
ich. Es gibt ja mehrere Mittelsmänner, zu denen du ihn einschicken kannst. Ich glaube, pauschal kann man sagen, eine Karte kostet zu graden, zu bewerten, kosten ungefähr 10 bis 15 Euro. Da gibt es noch die Option, ob du es mit Express verschicken kannst, damit du die Karten schneller bekommst. Momentan ist es halt so, früher war das halt, dass es circa maximal 3 Monate gedauert hat. Also ich rede von vor 2 Jahren, hat es ungefähr 2-3 Monate gedauert, bis eine Karte zurück im Standardverfahren. Und jetzt ist es halt so, dass die Nachfrage so hoch ist beim Grading. Jeder weiß, dass es quasi einen Wert hat, wenn die Karte 9 oder 10 oder einer höheren Bewertung zurückkommt, dass sie einfach einen höheren Preis bekommen. Und momentan bewegen sich der Grading Service ist dann liegt ungefähr bei 9 bis 12 Monaten. Also es hat sich schon sehr, sehr erhöht von den Wartungszeiten her.
Das ist krass, aber ich kann das auch über Mittelsmann machen lassen. Ich muss es nicht direkt bei PSA machen.
Genau, es läuft halt über. Es gibt mehrere deutsche Mittelsmänner derzeit, die sich quasi angeboten haben, die es etabliert haben, die es anbieten, dass du es quasi denen schickst und die werden dann meistens das auf Video, auf YouTube einfach dann zeigen, diese Person hat diese Karte eingeschickt und natürlich ist es auch dann, muss man auch ein Vertrauen haben. Die Mittelsmänner haben sich ja quasi den Ruf aufgebaut und meine Meinung ist halt so, dass ich da sagen kann, hier, das ist, da kann man schon, die sind so lange dabei, dass man einfach sagen kann, die würden sich da nicht irgendwie etwas austauschen lassen oder da einfach irgendwas rumfummeln. Also die sind halt dazu da, dass man es ganz einfach denen schickt. Die werden dann wahrscheinlich ihre 1-2 Euro Provision pro Karte dann errechnen lassen. Und die kümmern sich quasi um alles. Die kümmern sich um den Zoll, die kümmern sich um das Eintragen. Bei PSA muss man ja quasi auch eintragen, was man eine Karte eingeschickt hat und sowas halt. Ja, es gibt halt, die kümmern sich quasi um alles. Sprich, es ist einfach, man schickt einfach die Karten, den füllt ein Formular aus mit was man eingeschickt, wie viele Karten und die kümmern sich dann quasi um alles.
Spannend. Also ja. Ich glaube, um dieses ganze Thema gibt es momentan so viel. Es ist ja, wie gesagt, auch für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so die Ahnung vom Livestreaming haben oder noch nie einen Streamer geschaut haben. Man kann es ganz gut in Zahlen ausdrücken. Ein sehr, sehr großer deutscher Streamer hat, ich glaube, damals so im Schnitt Trimax 30.000 Zuschauer vielleicht. Lassen wir es mal 20.000, 30.000 sein. Jetzt hat er, wenn er solche Packs öffnet, 300.000 Zuschauer. Also es sind ganze Fußballstadien, die Streamer da momentan so gedanklich füllen mit ihren Zuschauern, weil einfach, wie gesagt, die Leute im Internet finden das cool. Dem macht das auch sehr viel Spaß, mir auch. Ich schaue sowas auch sehr gerne. Wenn quasi könnte was kommen, könnte eine coole Karte kommen und einfach dieses Miteinander freuen, das finde ich momentan ist eine sehr, sehr coole Sache. Aber was ich auch dazu sagen muss, fairerweise, wenn ihr jetzt sagt, wenn ihr 100 Euro über habt und kauft euch Pokémon-Karten, weil es cool ist, dann kann ich euch das nur empfehlen. Aber ihr sagt, ihr habt 1.000 Euro und wollt die für eure Rente investieren, dann tut das am besten nicht in Pokémon-Karten.
Könnt ihr auch locker mit Basisset was machen.
Ja. Es gibt halt, wie gesagt, viele Leute, die reinkommen in das Spiel und sehen halt Karten steigen und denken, das steigt, aber irgendwann ist ja auch so eine Sache, wer möchte dann auch die Karten, also das ist halt, kommt auch natürlich darauf an, wie es sich alles so weiterentwickelt auch natürlich. Genau. Und die Großen machen es quasi vor, ob es wirklich eine Empfehlung ist, es nachzumachen, was die dann machen, ist jetzt auch so eine andere Sache. genau.
Ja.
Sehr ist auch nostalgisch ist. Ich glaube, wie gesagt, er hat so mal 4 Stellen locker für ganz, ganz ein. Schon so ein Poster, was so teuer ist. Jetzt aber, jetzt mal auf, weil das gerade nur ein Spaß war im Schädel, aber jetzt mal noch zu dir, Gavin, weil du ja auch Sammler bist. Mhm. Ehrliche Meinung, siehst du es als Investment, wenn du da tatsächlich so ein paar wertvolle Karten ziehst, auch von früher? Oder ist es wirklich für dich, für dein Gewissen, einfach nur meine Kindheit, meine Nostalgie und die will ich halt einfach nur besitzen?
Also es ist eher so eine Mischung. Also ich würde sagen, ja, es ist ein Investment, nur dass ich von dem, ich bin ja quasi von allem etwas. Ich bin ja Sammler, ich bin ja auch quasi auch gleichzeitig auch Spieler und auch Händler. Sammeln tue ich für mich natürlich auch und ich verkaufe auch natürlich auch. Ich kaufe an und auch verkaufe auch. Wichtig ist halt so, dass ich nicht nur kaufe und alles behalte. Und so, das macht ja keinen Sinn. Das ist ja, als Händler muss man ja quasi da auch verkaufen, auf einem bestimmten Punkt verkaufen. Also ich würde sagen, es ist in 50% schon ein Investment, aber auch 50% Spaß, muss man auch sagen. Also wenn das halt nicht klappt, dann ist es halt so. Also ich verkaufe ja auch immer einen Teil davon, was ich auch wieder ich brauche das Geld ja quasi, um das wieder zu reinvestieren. Und ich als quasi reiner Sammler möchte halt meine Sammlung vervollständigen und dann ist es ja quasi egal, ob das da jetzt ein Investment ist oder nicht. Das ist ja auch in dem Punkt so der Fall. Genau.
Ja, sehr spannendes Thema. Dann denke ich, sind wir auch schon, das ist ein unglaublich umfassendes Thema. Ich glaube, wir könnten da noch Stunden drüber quatschen, aber um es, glaube ich, auch ein bisschen kompakt für die Zuhörer zu halten. Gavin, Quad Production auf Twitch, schaut auch gerne mal vorbei. Also du machst ja auch Packs auf und erklärst den Leuten auch so, die so wenig Ahnung wie Dennis und ich von dem ganzen Thema haben, erklärst ja auch ein bisschen was dazu. Kann man sehr viel lernen. Hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, der Podcast.
Sowieso lehrreich, wie so.
Kann ja. Ich auch bestätigen, ja.
Gut, wenn Schön, du noch was sagen möchtest, wenn du dich noch vermarkten möchtest, deine Card-Market-Seite oder deine eigene Website nimmt, du hast jetzt dann nochmal zu leuchten, wie Leute dich erreichen können, wenn sie deine Produkte bzw. deine Karten kaufen. Weil du ja ein seriöser Händler bist. Kannst du anhand seiner Streams und anhand seiner Person eigentlich nur so aufnehmen. Danke, was du.
Ja,
darf man dich auch.
Verlinkt ihr es auch oder ist das genau?
Ja, wir verlinken das, wir machen eine Beschreibung dann rein.
Ja. Also. Verkaufen durch auf der Plattform Card Market, sehr, sehr seriöse Plattform, wo man nur originale Karten verkaufen kann, unter dem Namen Quavin, Q-A-V-I-N wird es geschrieben. Das wird dann, den Link seht ihr da. Und auf Twitch findet man nämlich unter dem Namen Qua Production, das heißt es Q-A-Q-U-A und Productions, das wird so geschrieben. Und den Link findet ihr auch in der Beschreibung des Podcasts.
Verlinken wir alles, genau.
Ja, so ist es einfach, genau.
Ja, genau. Super. Ja, dann lasse ich Dennis heute mal die letzten Worte finden und wie gesagt, war alles super spannend. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und lasse Dennis jetzt das Schlusswort an euch richten.
Schön. Ersten Mal. Nee, es war wirklich ein wundervolles und so umfangreiches Riss. Wir haben es hoffentlich so gut es geht, simpel wie möglich gehalten, dass sich daraus ein eigenes Bild schöpfen können. Und danke wirklich an Gavin, der sich bereit erklärt, diese ganzen Sachen offen zu legen, gerade auch diese ganzen Fälschungsgeschichten da ganz offen damit umzugehen und auch nur so kurzfristig halt zu erklären, überhaupt dieses Ganze zu halten. In dem Sinne, mein großes, großes Danke an dich. Es hat wirklich
gemacht,
einen wundervollen wundervollen Spaß gemacht und wir sehen uns dann nächsten Monat. In dem Sinne, seid gespannt. Sag nochmal Tschüss hier.
Ciao.
Alles gut.